So, die Kinder haben jetzt schon richtig lange durchgehalten. Ihr dürft jetzt ins Kinderprogramm mit Joel, Cordula und Marlon in die unteren Räume. Ich habe gesehen, da gibt es ganz viel Spielsachen, einen ganz tollen Raum. Wir wünschen euch auch Gottes Segen für euren kleinen Gottesdienst, den ihr jetzt habt. Ich lese uns den Predigttext, der steht im Epheserbrief, Kapitel 4, ein paar Verse daraus. Und genau, das ist nach der neuen Genfer Übersetzung. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Mir ist bewusst, dass das ein sehr dichter Text ist mit sehr, sehr vielen Metaphern und ganz viele verschiedene Dinge werden in dem Text angesprochen. Ich will mich aber heute auf drei kleinere Aspekte konzentrieren, die alle irgendwie mit dem Bild des Körpers zusammenhängen. Und diese drei Aspekte sind der Körper als multifunktionales System, der Körper als Organismus und der Körper als Resonanzraum. Mein erster Punkt, der Körper als multifunktionales System. Wir kommen heute Morgen als zwei Gemeinden zusammen, die aus ganz unterschiedlichen Menschen bestehen. Vielleicht bist du heute auch als Gast da und fühlst dich jetzt gerade gar keiner dieser beiden Gemeinden zugehörig, auch kein Problem, auch du bist gemeint. Es geht um alle, die Gott gerufen hat, Teil seiner globalen Gemeinschaft zu werden. Das Bild von der christlichen Gemeinde als Leib oder als ein Körper, das ist meines Erachtens sehr, sehr weit verbreitet und auch überkonfessionell bekannt. Paulus benutzt dieses Bild vom Körper mit verschiedenen Gliedern in mehreren seiner Briefe und er weist immer wieder darauf hin, dass es in der Gemeinschaft der Gläubigen verschiedene Aufgaben und Funktionen gibt, die zusammen dafür sorgen, dass der Körper, also die Gemeinde Gottes, lebt. Die Vorstellung von der Gemeinde als Körper ist also nicht nur anschaulich, sondern sie vermittelt auch: Seht her, es gibt keinen Teil, der weniger wichtig ist. Es gibt kein Organ, das über den anderen steht. Damit der ganze Körper funktioniert, muss es ein Zusammenspiel aus verschiedenen Körperteilen geben. Das entspannt einerseits, weil ich muss gar kein Ohr sein, wenn ich der Fuß bin und wenn mir das Laufen liegt. Und ich muss nicht um jeden Preis der Mund sein, wenn mir das Hören viel besser gelingt. Das Bild besagt außerdem, das Herz ist nicht wichtiger als die Blase und andersherum. Es stellt Gleichwertigkeit her, nicht Gleichheit, das ist mir ganz wichtig, sondern das Bewusstsein, dass ich als Predigerin nicht mehr Wert habe als die Person, die regelmäßig Stühle stellt oder den Kaffee kocht. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe, heißt es im Vers 16. Was allerdings in manchen Gemeinden passiert, ist, dass Personen, die eine bestimmte Begabung haben, diese gar nicht einsetzen dürfen, weil sie entweder das falsche Geschlecht oder die falsche Nationalität oder die falsche Taufe oder die falsche sexuelle Orientierung haben. Gewisse Menschen müssen das Knie sein, obwohl sie eigentlich Schultern sein könnten. Dass ich hier vorne stehe und predige, ist leider auch nicht selbstverständlich, weil viele meiner Glaubensgeschwister davon überzeugt sind, dass Frauen nicht die Gabe der Lehre oder Leitung haben können. Macht euch selbst ein Bild. Ich glaube, dass sich Gemeinden selbst eines großen Segens berauben, wenn sie glauben, dass Gottes Geist bestimmte Gaben nur an ausgewählte Gruppen verteilt. Wir dürfen stattdessen immer wieder neu überlegen, wie Menschen ihre Gaben bei uns entdecken dürfen. Denn es gibt eine Sache, in der die Bibel sehr, sehr klar ist. Menschen ohne Begabung gibt es nicht. Gott hat jede einzelne Person mit Talenten ausgestattet, mit denen jede und jeder auch zur Gestaltung des Gemeindelebens beitragen darf und soll und kann. Die Gemeinde sollte so ein geschützter Ort sein, an dem ich meine Gaben entdecken und einbringen kann, an dem ich auch einmal was ausprobieren darf, ob es mir liegt oder nicht. Ich weiß noch genau, dass ich in einer Gemeinde das erste Mal öffentlich Klavier gespielt habe, bei einem Chor, den ich begleitet habe, und ich dachte danach, oh mein Gott, nie wieder. Also ich kann Klavier spielen, ich mache das auch gerne, aber ich mache das für mich. Und ich habe gemerkt, okay, nein, öffentlich Klavier spielen, meine Finger schwitzen, ich bin nur am Durchdrehen davor, das möchte ich nie wieder machen. Und das wusste ich dann, weil ich es aber auch mal ausprobieren durfte. Habe mich auch verspielt mehrmals, haben die Leute auch ertragen. Aber man muss es ausprobieren können. Großen Respekt übrigens für dich, dass du das machst. Ich glaube weiterhin, dass verschiedene Ortsgemeinden, so wie wir, unterschiedliche Aufgaben abdecken und dass wir uns da deswegen auch nicht als Konkurrenz sehen müssen, sondern als Teil des ganzen Körpers verstehen dürfen. Nicht jede Gemeinde kann Winterspielplatz, Seniorencafé und Jugendgruppe anbieten. Ist vielleicht auch nicht notwendig. Aber vielleicht könnten wir mehr wahrnehmen, was um uns herum für gemeindliche Angebote da sind, welche Teile des Körpers vorhanden sind und wo es vielleicht leichter wäre, etwas gemeinsam zu stemmen. Mein zweiter Punkt, der Körper als Organismus. Ich bin auf einen Aspekt in diesem Text gestoßen, der jetzt besonders in der neuen Genfer Übersetzung zum Vorschein kam, nämlich sie übersetzt hier, dass die verschiedenen Körperteile durch Gelenke verbunden sind. Ist für mich jetzt biologisch gesehen keine große Neuigkeit gewesen, aber in diesem Zusammenhang war es mir doch nochmal interessant, weil was ist denn die Funktion von einem Gelenk? Also was, wenn wir keine Knie, keine Ellenbogen hätten? Wir wären steif, wir wären unbeweglich. Es ist für uns als Gemeinde wichtig, beweglich zu bleiben. Ein Körper ist ja ein lebendiger Organismus, der sich weiterentwickelt und darum geht es Paulus ganz stark in diesem Abschnitt. Er sagt, dass wir eine gewisse Reife erreichen sollen, dass wir nicht unmündige Kinder bleiben sollen, dass unser Glaube wachsen soll und insgesamt auch der Körper heranwächst. Also das Wachstum ist ein großer Punkt. Und in Bezug auf den menschlichen Körper ist Wachstum ja auch was ganz Natürliches, bis zu einem gewissen Alter natürlich. Und das gilt ja auch für andere Organismen. Wir brauchen allerdings schon die richtigen Bedingungen. Wenn wir Nahrung und Zuwendung bekommen, dann wachsen wir aber von ganz allein. Und ich kann das gerade sehr gut bei meiner Nichte beobachten. Die kam im Februar mit 1850 Gramm als Frühchen auf die Welt. Und jetzt, nach einem halben Jahr, ich habe sie gestern besucht, das war anstrengend, die zu halten. Sie hat jetzt inzwischen 7 Kilo. Und das hat sie durch Fläschchen und Milch bekommen. Und keiner musste an ihr ziehen oder irgendwas machen. Sie ist von alleine gewachsen. Laut Paulus geschieht dieses geistliche Wachstum, von dem er redet, aber auch dadurch, dass Menschen ihre Gaben einbringen und Aufgaben übernehmen. Ich möchte aber kurz erklären, was ich glaube, er damit nicht meint und was Wachstum im christlichen Verständnis nicht bedeutet. Ich habe ein Buch gelesen, auf das ich gerne verweisen möchte, von Professor Dr. Hartmut Rosa. Das ist ein sehr dünnes Buch, es ist in meinem Rucksack, ich habe es da liegen lassen, ich kann es euch aber noch zeigen. Das heißt, Demokratie braucht Religion. Ist wirklich nicht dick, es ist eigentlich eine Rede, nochmal verschriftlicht. Und auf dieses Buch werde ich jetzt in den nächsten Punkten nochmal zurückkommen öfter. Und zum Beispiel behauptet er darin, dass wir in einer Zeit leben, in der das erste Mal fraglich ist, ob unsere Kinder oder Enkelkinder oder in manch einem Fall hier vielleicht auch die Urenkelkinder eine bessere Zukunft haben werden als wir. Die Frage ist also nicht mehr, was kann ich tun, damit meine Kinder es besser haben als ich, wie es in meiner Eltern- und Großelterngeneration vielleicht noch der Fall war, sondern vielmehr, wie können wir den Standard in der nächsten Generation halten? In der Forschung wird inzwischen von der Postwachstumsgesellschaft geredet. Und die Hauptthese der Wachstumskritik ist, ich zitiere, zentrale Bereiche in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft sowie Institutionen sind in der Art, wie sie heute gestaltet sind, existenziell auf Wachstum angewiesen. Teilweise treiben sie selbst Wirtschaftswachstum an. Und die Kritik daran ist, das geht nicht mehr lange so gut. Wir müssen immer mehr wachsen, um den ganzen Apparat am Laufen zu halten und merken aber gleichzeitig, dass unsere Ressourcen begrenzt sind. Und das macht mir auch Sorge, ehrlich gesagt. Ich glaube aber, dass es in unserem Glaubens- und Gemeindewachstum eben nicht darum geht, dass alles größer, schneller weitergehen muss, ohne Rücksicht auf das, was schon gewachsen ist und ohne Rücksicht auf die, die nach uns kommen. Andererseits finde ich, denken wir doch in Kirchengemeinden sehr oft in genau diesen Zahlen, in Mitgliedern, in Taufen, in Spenden, in Ehrenamtlichen. Und das ist menschlich. Aber das Wachstum, von dem Paulus hier spricht, hat eine andere Richtung. Es geht zum Haupt hin, also zum Kopf, wie wir Berliner sagen würden. Epheser 4,15. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Der Kopf ist Jesus. Im Idealfall ist es also auch der, der den Körper steuert, der die Gemeinde steuert. Und das Gute ist, durch ihn, durch den Kopf, wächst der gesamte Körper. Ist jetzt vielleicht biologisch nicht ganz richtig, aber in dem Bild ist es so. Und ob eine Gemeinde wächst, kann man also daran erkennen, ob sie Jesus ähnlicher wird. Und das ist schon ein anspruchsvoller Maßstab, aber ein anderer, als die Welt uns vorgibt. Und andersherum schenkt Jesus, also Gott, das Wachstum und nicht wir müssen ins Fitnessstudio und uns abstrampeln, sondern wir sollen an dem festhalten, was wir durch Jesus gelernt und erfahren haben. Hartmut Rosa nochmal, der in Jena, wie gesagt, lehrt, er ist Soziologe, schreibt Folgendes. Es gibt eine interessante Studie, die sagt, dass sich Menschen vor der Wende und zum Teil bis heute in Ostdeutschland eigentlich viel wohler in ihrer Haut fühlten als in Westdeutschland. Das Gefühl, nicht genug zu sein, mit sich nicht zufrieden zu sein, eigentlich ganz anders sein zu müssen, das nimmt permanent zu. Mir geht es jetzt nicht um eine Nostalgie, ich bin selbst noch im Osten geboren, ich kenne die Geschichten, niemand wünscht sich eine Mauer wieder. Und ich bin auch kein Fan von dieser früher war alles besser Mentalität. Aber ich glaube, was hier drin steckt und was ich verstehen kann, ist, dass es anstrengender ist, in einer Gesellschaft zu leben, die uns permanent vermittelt, du brauchst noch das und du musst das an dir optimieren. Und das fehlt dir noch, damit wir alle mehr produzieren und wachsen können. Das ist anstrengend. Und das sollte nicht das Denken in unseren Gemeinden sein. Lassen wir uns als Gemeinde also weniger von dem beeindrucken, was die Leistungs- und Wachstumsgesellschaft uns sagt, wonach wir streben müssen? Das sollte zumindest unser Anspruch sein, finde ich. In den ersten Versen von Kapitel 4, die sind jetzt hier nicht mehr drauf, könnt ihr zu Hause nachlesen, werden bereits Dinge aufgezählt, nach denen wir als Leib von Christus streben sollen. Und wir finden sie auch immer wieder in den anderen neutestamentlichen Schriften. Die sogenannten Geistesgaben, Geduld, Freundlichkeit, Liebe, Vergebung und so weiter. Also alles das, was Auseinanderdriften von Menschen in einer Gemeinschaft verhindert oder verhindern sollte. Und das sind natürlich Dinge, Freundlichkeit, Liebe, Geduld, die schwer zu messen oder in Zahlen zu fassen sind. Und es ist natürlich auch überhaupt nicht einfach, danach zu leben, sonst sehen unsere Gemeinden vielleicht auch nochmal anders aus. Aber geistliches Wachstum ist sowohl für die weltweite Kirche als auch für jeden Einzelnen von uns als NachfolgerInnen von Christus ein Prozess. Und wir werden von Gott durch solche Texte immer wieder daran erinnert, unsere Wachstumsrichtung zu hinterfragen. Geht es wirklich noch um Christus oder geht es um die Klickzahl bei unseren Online-Gottesdiensten? Geht es noch um die Investition ins Reich Gottes oder darum, möglichst clever mein Geld anzulegen? Liebe ich auch meinen Nächsten, wie ich mich selbst liebe? Mein letzter Punkt, der Körper als Resonanzraum. Bei der Beschäftigung mit dem biologischen Körper ist mir noch eine andere Definition untergekommen, aus dem Online-Lexikon des Wissenschaftsverlags Spektrum. Da heißt es, die funktionalistische Perspektive, die vor allem in den Naturwissenschaften dominiert, interpretiert den Körper als Gesamtheit seiner Körperglieder, welche als funktionales System im permanentem offenen Austausch mit ihrer Umwelt stehen. Im permanenten offenen Austausch mit ihrer Umwelt. Das heißt, wir sind als Gemeinde kein Körper im Vakuum, im luftleeren Raum, sondern wir interagieren mit der Gesellschaft. Und das vergessen wir auch hin und wieder als Christinnen, besonders im freikirchlichen Bereich. Manchmal bauen wir unseren christlichen Organismus so, dass wirklich keine neue Zelle mehr Platz hat. Das ist ein anderes Thema. Aber ich komme noch mal auf den Soziologen Hartmut Rosa zurück. Sein Hauptthema ist Resonanz. Und dazu hat er viele, viele Bücher geschrieben. Auch die könnt ihr googeln. Was ich interessant finde, ist, dass er als Soziologe behauptet, dass Kirchen nach wie vor eine wichtige Rolle in der Gesellschaft spielen, weil Religion es schaffe, Räume zu eröffnen, in denen es möglich ist, Zitat, aus dem Aggressionsmodus herauszutreten, für einen Moment nicht zu fragen, was habe ich davon, was kriege ich, was will ich noch erreichen, was kann ich kontrollieren, was beherrsche ich nicht. Vielleicht kann man sagen, Es braucht ein sich nackt machen, man muss sich berührbar machen und das heißt auch immer sich verletzlich machen. Zitat Ende. Er sagt, dass vor allen Dingen Kirchen mit ihren verschiedenen Riten und Bräuchen, wie zum Beispiel dem Abendmahl, es ermöglichen, dass Menschen innehalten und versuchen, eine Resonanzverbindung herzustellen, so nennt er das, zur Welt, zu Gott und zu anderen Menschen. Ein großes Problem ist ja eben, und da sind sich viele Forschende einig, dass ist eigentlich die abnehmende Bereitschaft von Menschen, mit Menschen zu reden, die eine andere Meinung, Auffassung oder Ideologie haben. Das Beunruhigende im Blick auf Demokratien ist, dass die politische Kultur sich wandelt. Der politisch Andersdenkende wird nicht mehr einfach nur als Dialogpartner, mit dem man sich auseinandersetzen muss, gesehen, sondern als ekelerregender Feind, den man zum Schweigen bringen muss. Zitiert Hartmut Rieser hier einen anderen Kollegen, einen britischen Forscher. Und es stimmt, es nimmt zu. Wir umgeben uns zunehmend mit Menschen, die unsere eigene Meinung vertreten. Diskussion ist anstrengend. Dialog ist sehr anstrengend, wenn der andere nicht das sagt, was ich hören möchte. Und Gemeinde ist aber genau dafür ein Lernpferd. Wir könnten dagegen als Kirchen etwas setzen. Weil erstens wir es gewohnt sind, dass es jemanden gibt, der unverfügbar ist und uns Dinge sagt, die wir eventuell so noch nicht gehört haben und vielleicht auch nicht so hören wollen. Dinge, die unser Weltverständnis und Selbstverständnis auf den Kopf stellen und uns vielleicht dazu bringen, anders zu handeln als vorher. Ich zumindest habe das so erlebt mit Gott. Und viele von euch wahrscheinlich auch. Ich habe erlebt, meine eigenen Ansprüche und Denkmuster in Frage zu stellen. Hartmut Rosa sagt, dass wir es als ChristInnen durch unseren Glauben gewohnt sein müssten, solche Resonanzmomente zu haben. Das heißt, hin und wieder innezuhalten, anzuhalten, aufzuhören mit unseren To-Do-Listen und uns von etwas anderem anrufen und erreichen zu lassen, was vielleicht nicht auf unserer Liste steht. Und dass wir auch Offenheit gegenüber anderen Menschen üben könnten, die anders denken und Sorgen äußern, die ich vielleicht nicht so habe. Weil wir eben in der Gemeinde aus verschiedenen Leuten zusammenkommen. Und nur aus Resonanz kann dann etwas Neues entstehen. Nur durch Resonanz werden beim Instrument Töne erzeugt. Das heißt, es muss eine gewisse Bereitschaft geben, mich in Schwingung bringen zu lassen, ohne dass ich gleich meinen eigenen Standpunkt verlieren muss. Und Hartmut Rosa nennt dafür auch ein biblisches Wort, nämlich das hörende Herz, dass wir einander mit einem hörenden Herz begegnen. Und ich möchte mit einem Zitat von einer Pastorin, Mira Stare, schließen. Sie schreibt zum Epheserbrief: Die Stabilität und die Festigkeit der Christinnen und der Christen gründen in keiner ideologischen Größe, sondern in der bleibenden personalen Beziehung zu Jesus Christus. Nicht die Konkurrenzlogik bestimmt das Leben in der christlichen Gemeinde, sondern die Logik der Liebe. Nur die Liebe kann den ganzen christlichen Leib, die ganze Gemeinschaft zusammenhalten. Nur die Liebe kann zu einer Einheit führen, in der die Vielfalt auch ihren Platz hat. Amen.